Ja, soweit unser Beitrag, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Und jetzt bitte Ihre Fragen. Ja, Herr Kurs, bitte machen Sie das.
Herr Kurs, ja. Mikrofon kommt.
Ja,
Herr Kurs, ne? Ja, Gunnar Kurs, Bärenberg Bank. Ich habe eigentlich nur drei ganz kurze Fragen. Was erwarten Sie von SPL im nächsten Jahr an Umsatz und Ergebnis im ersten Jahr der vollen Konsolidierung, möglichst in Euro, aber auch gerne in US-Dollar? Dann der Global Potash Preis, wenn Sie mich mal kurz erinnern könnten, wenn Ural Kali sagt, dass Sie plus 15 bis 20 US-Dollar pro Tonne erwarten für nächstes Jahr, wie viel das in Prozent ist? Und zuletzt, welche Steigerung in den Energiekosten und Frachten, wenn überhaupt in den Frachten, erwarten Sie für nächstes Jahr im Durchschnitt? Vielen Dank.
Steiner, da würden Sie...
Ja, ich beantworte den Teil der SPL, Umsatz- und Ergebniserwartungen. Die haben wir eigentlich im Vergangenen, haben wir überhaupt, ich muss mal Herrn Herrmann fragen, haben wir da überhaupt konkrete Zahlen jemals genannt?
Noch nicht offiziell.
Ich wage denn aber mal was. Ich meine, wir haben ja nun auch die SPL-Gruppe vorgestellt und daraus ergibt sich letzten Endes ein Umsatzbild von rund 300 Millionen Euro. Auch hier gilt natürlich, dass die Gesellschaft eine Normalplanung unterlegt. Das heißt, einen normalen Auftausalzabsatz und einen normalen Winter an der Ostküste der Vereinigten Staaten, der normal ausfallen kann, der besser werden kann, der aber auch mal schlechter werden kann, wie wir das Anfang dieses Jahres erlebt haben. Und zur besseren Einordnung sollte die Gesellschaft irgendwo zwischen 30 und 35 Millionen Euro beitragen, wobei die Effekte, die ich jetzt eben genannt habe, nämlich Abschreibung des Kaufpreises, dieser Purchase Price Allocation, die wir nach IFRS machen, da einbezogen sind. Das sollte genauso absorbiert werden wie bestimmte Kosten, die sich letzten Endes auch mit der Restrukturierung in Chile und in Brasilien und in den USA dann für uns natürlich ergeben werden. Frachten und Energie, Herr Bethke, würde ich auch gleich übernehmen oder wollen Sie es machen? Hatte ich genannt. Ja, also 30 bis 35 EBIT, einschließlich dieser Ausgaben für die Abschreibung des Kaufpreises, einschließlich letzten Endes auch Restrukturierungsausgaben, 300 Millionen Umsatz.
Ja, was bedeuten 15 bis 20 Dollar? Herr Kurs, ich hatte ja schon gesagt, abwarten, das Ziel. Aber wir sind nicht die Preisführer, sondern die Preisführer sind tatsächlich die Campotex und auch die Russen. Und die haben das im letzten Jahr schon mal durchgesetzt. Ich nehme mal als Referenzpreis den jetzigen Preis CIF Asien. Der liegt bei 215 Dollar. Abzüglich gewisser Finanzierungskosten. Er liegt in Brasilien etwas niedriger, etwas unter 200 Dollar. Also ich sage mal, das wird so um die 8 bis 12%, je nach Markt, würden dann damit die Erlöse gesteigert werden können. Und jetzt zu den Steigerungen bei der Energie- und Frachtkosten. Herr Steiner, ich nehme es mal so. Wir haben in diesem Jahr bei den Energien ungefähr 50 Millionen Euro auf gut 210 Millionen in der Gruppe hinnehmen müssen. Wir gehen davon aus, dass wir noch mal eine schwache Steigerung haben werden im ersten Halbjahr aufgrund der Kopplung unserer Gasverträge an das schwere Heizöl, die gleichzeitig mit einem halben Jahr Verzögerung dann durchwirken. Aber wir rechnen also mit einem weiteren leichten Anstieg der Energiekosten im nächsten Jahr. Und bei den Frachtkosten sind wir nicht von wesentlichen Änderungen ausgegangen, mit Ausnahme der Lkw-Frachten. Wir haben ja doch erheblich höhere Energiekosten bzw. Transportkosten hier in Europa. Und wir versuchen allerdings strukturell durch neue Modelle, durch neue Zentralisierung des Einkaufs bei uns in Kassel für die gesamte Gruppe dagegen anzugehen. Aber wir haben etwa 7% allein für die Lkw-Frachten im Schnitt etwa eingestellt. Ich hoffe, wir können das unterschreiten.
Herr Kurz. Herr Rüdiger, dann Herr Feitz.
ist. Warum gibt es da auf einmal einen Turnaround im vierten Quartal?
Ich fange mal mit dem letzten an, weil das das Einfachste ist. Ich glaube, diese 1% Nachfrage, dieses Nachfragewachstum, was jetzt die IFA in ihren Schätzungen neu definiert hat, und wir gehen im Augenblick von 55 Millionen Tonnen Ware weltweit aus. Daran können Sie ablesen, 1% davon sind etwa, was ist das jetzt, 550.000 Tonnen Ware, nicht? 5,5. So, sagen wir mal, pro Jahr schiebt sich jetzt, wenn Sie so wollen, in den nächsten Jahren das Nachfragevolumen um gut eine halbe Million mit steigender Tendenz da hinein. Nämlich dieses 1% bezieht sich ja auf die gesamte Menge. Also das ist schon ein fühlbarer Effekt. Das ist so eine unserer Minen hier in Deutschland, ja, die jetzt zusätzlich als Nachfrageeffekt in dieses System hineinkommen. Aber das gilt auch für die Stickstoffdüngemittel und das gilt auch für die Phosphatdüngemittel. Ist also nicht allein auf Kali beschränkt. Dann zur Fertiva, da gebe ich Ihnen recht, da habe ich ja auch bei meinem Vortrag schon etwas gezögert, hier noch von einem weiteren Umsatzanstieg zu sprechen. Wir hatten gestern Abend eine Aussprache mit dem zuständigen Management, die sind auch etwas verhalten. Also hier kann es auch dazu führen, ich deutete schon an, dass der Umsatzanstieg nicht insgesamt sich auswirken wird oder ein Umsatzanstieg. Aber was ich Ihnen voraussagen kann, dass das Ergebnis in der von uns prognostizierten deutlichen Verbesserung doch kommen wird, weil die Ammoniakpreise, das ist jetzt entscheidend, relativ niedrig sind. Aber ich sage Ihnen noch eins, die physischen Lieferungen zum Teil laufen. Das heißt, es geht in eine gewisse Konsignation hinein. Der Landhandel bzw. der Großhandel vor allen Dingen in Europa spekuliert vor dem Hintergrund der etwas niedrigeren Ammoniakkosten auf eher fallende Endproduktpreise bei den stickstoffhaltigen Düngemitteln, anders als im letzten Jahr, wo genau das Gegenteil der Fall war. Dort wurden Lieferungen im vierten Quartal vorweggenommen, um möglichen Preissteigerungen durch dieses Einkaufsverhalten zu begegnen. Aber physisch und auch von der Auslastung her und vom Volumen des Geschäfts her ist es eine Verschiebung, wenn Sie so wollen, vom vierten Quartal in das erste Quartal und kein Verlust, kein nachhaltiger Verlust. Ja, Compo in Frankreich. Wir haben dort Größenordnung von 7-8 Millionen Euro im Konsumergeschäft verloren. Das ist ein Umsatz. Wir haben insbesondere eine sehr schlechte Witterung im Frühjahr gehabt. Wir haben aber auch aufgrund vielleicht auch der politischen Turbulenzen, die wir in Frankreich im ersten Quartal und im zweiten Quartal hatten, hier eine generelle Dämpfung der Kaufbereitschaft in Frankreich gehabt für solche Produkte. Und wir haben auch sehr aggressives Wettbewerbsverhalten eines unserer Wettbewerber. Aber wir haben in der Zwischenzeit im Vertrieb in Frankreich sehr stark reduziert. Wir haben in Château-Renault an einem unserer Flüssigdüngerstandorte die Produktion nach Deutschland verlagert. Wir fahren diesen Standort inzwischen nur noch als Logistik- und auch als Präsentationsstandort. Wir haben eine Reihe von Millionen Aufwendungen in Frankreich abgebaut. Und unser Management in Frankreich sagt uns allerdings, wir werden, wenn die Witterung nur ein bisschen mitspielt, auch einen deutlichen Zuwachs dann wiederum in Frankreich im nächsten Jahr haben. Also wir haben ein etwas anomales Jahr in Frankreich hinter uns bei der Compo im Konsumergeschäft.
Herr Feitz. Herr Christian Feitz von Saal Oppenheim. Zwei kurze Fragen. Einmal, können Sie vielleicht die Situation des Agromarktes Brasilien generell kommentieren, vielleicht auch im Hinblick auf 2007, wie ist die momentane Situation dort? Das wäre mal sehr interessant, um die Umsatz- und Absatzchancen dort abzuchecken. Zweite Frage, SPL. Haben Sie Vergleichszahlen zum Vorjahr, Q3 2005 der SPL? Danke.
Ich fange mal an, Herr Steiner, mit Brasilien. Ich kann nur sagen, die neueste Statistik, die wir jetzt per 30.09. für Kali gesehen haben, zeigt, dass der Absatz, also der Import für Kali, 3% nur gegenüber dem letzten Jahr zurückhängt. Ich weiß, dass die Kollegen in der Pflanzenschutzindustrie und zum Teil auch bei den Stickstoff hier größere Probleme haben, aber Brasilien ist nun mal ein Land, was extrem aufgrund der Bodensituation, der Nährstoffsituation, der natürlichen Nährstoffe auf Kaliumimporte angewiesen ist. Also Sie sehen, wir erwarten kein weiteres Absinken, sondern wir erwarten eher einen leichten Anstieg wieder im nächsten Jahr. Der wesentliche Einflussfaktor für unser Geschäft, für die großen Feldfrüchte, Soja, Baumwolle und so weiter, geht über den Real aus. Nicht? Der Real ist halt, das ist das Medium, was die Wettbewerbsfähigkeit, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Farmer stark reduziert hat. Jetzt kommen die Amerikaner dafür. Also ein Teil der Nachfrage aus in Brasilien für uns hat sich auch nach Nordamerika jetzt verschoben. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in Brasilien auch wieder steigende Düngung haben werden. Wir im Übrigen haben in Brasilien kaum verloren, weil dieser Konflikt, von dem ich vorhin sprach, zwischen Indien und China auf der einen Seite und Russland und Kanada auf der anderen Seite uns kaum beeinflusst hat, weil unsere Schwerpunkte woanders liegen.
Die angespannte Finanzsituation vieler Farmer in Brasilien ist für Sie kein Grund zur Besorgnis?
Nein, wir begleiten das mit einer längeren Gewährung von längeren Zahlungszielen, aber vor dem Hintergrund unwiderruflich bestätigter, von westeuropäischen Banken bestätigter Akkreditive. Also es ist eine Frage der Zinsen und wir finanzieren das. Zum Teil bekommen wir das auch von den Kunden vergütet. Aber es ist eine schwierige Situation in Brasilien für die Farmer. Aber die neue Regierung jetzt ist ja dabei, dort auch noch einiges zu organisieren. Aber ich glaube, dass die Brasilianer wie immer da durchschwimmen werden. Ja.
Herr Faitz, Frage nach Vorjahreswerten, das heißt aktuellen Werten, aufs ganze Jahr gerechnet zur SPL. Die will ich Ihnen aber nicht geben, und zwar aus zwei Gründen. Einmal ist dieses Jahr bei der SPL ein außergewöhnlich kompliziertes Jahr gewesen im ersten Halbjahr, weil der Winter in den USA völlig ausgeblieben ist. Man hat einen einzigen Tag Schnee gehabt in New York, und das hat natürlich dazu geführt, dass die Absatzerwartung und damit der Umsatz im ersten Halbjahr, den wir weder konsolidieren müssen noch wo wir das Ergebnis übernehmen mussten, weil das Ergebnis ja erst später mit Übernahme letzten Endes bei uns gelandet ist, belastet sind. Zweitens wird das Gesamtjahr der SPL belastet sein durch außergewöhnliche Aufwendungen, die auch im Kontext mit dem Erwerb standen auf Veräußerungsseite, sodass das eine Verzeichnung letzten Endes der Potenziale der Gesellschaft wäre. Ich gebe Ihnen dafür aber die Zahl aus dem Jahre 2005, und Sie werden gesehen haben, dass ich ein bisschen gerechnet habe, weil mir das in Dollar im Kopf steht, aber nicht in Euro. Die haben im letzten Jahr einen Umsatz von etwa 350, im letzten Jahr, also jetzt wirklich im Jahre 2005, einen Umsatz von 350 Millionen Euro gehabt und ein Ergebnis von 38 Millionen Euro gehabt. Wobei man da sagen muss, dass da ein außergewöhnlich guter US-Winter mit positiv eingeschlagen ist, so wie wir auch bei der ESCO im Jahre 2005 und jetzt auch erwartungsweise für 2006 sehr, sehr gute Winterungsverhältnisse haben. Also insofern, wenn Sie das mal nehmen, 350 Millionen, vielleicht kann man denn da den Wintereffekt mit 30 Millionen Umsatz nehmen und den Ergebniseffekt mit 5, 6 Millionen, der ist nicht so groß wie in Deutschland oder in Europa, dann kommen Sie wieder dahin, dass die Gesellschaft im Augenblick auf dem Flatkurs fährt. Letzten Endes wollen wir die Gesellschaft ja erst weiterentwickeln, und das braucht natürlich auch ein paar Monate Zeit, und wir brauchen dafür natürlich dann auch den neuen Arm, die neue Verladeeinrichtung, über die Herr Bethke gesprochen hat.
Der nächste ist Herr Grüten, bitte. Danach Herr Wanke.
Grüten Capital Activities. Zwei Fragen von meiner Seite. Einmal zum Fremdenergiebezug. Sie haben in den ersten 9 Monaten Investitionen getätigt, um diesen zu senken. Können Sie uns hier einige Effekte nennen, die Sie erwarten, wenn diese Investitionen dann gegriffen haben und umgesetzt worden sind? Und die zweite Frage zum Bereich Potash. Ihre Anlagen sind seit geraumer Zeit zu 100% ausgelastet. Wir haben jetzt erfahren, dass weitere Produktionen auf gleichem Volumensniveau nur zu höheren Kosten notwendig sind. Was sind hier Ihre mittel- bis langfristigen Alternativen? Kann man die vorhandenen Anlagen noch zu vernünftigen Preisen die Bottlenecken, oder gibt man hier ganz andere Schritte?
Herr Grüten, ich fange mal mit dem zweiten an. Der Herr Steiner wird sich noch überlegen mit der Fremdenergie. Produktionskosten, Sie haben recht. Wir laufen jetzt, ich deutete das ja schon an, von den besten Lagerstättenteilen in die etwas schwächeren Lagerstättenteile hinein. Und wir kompensieren das bisher mit dem Sövinit-Projekt. Und da haben wir ja Gott sei Dank vor 2 Jahren diesen Lagerstättenteil aufgeschlossen. Aber wir müssen mehr Menschen einsetzen, mehr Material einsetzen und auch mehr Energie. Aber selbst diese zusätzlichen Grenzproduktionen sind rentabel vor dem Hintergrund der weiter steigenden oder des jetzigen Preisniveaus. Insofern glauben wir, dass wir die zusätzlichen Kostensteigerungen, die sich daraus ergeben, auffangen können durch auch weitere Optimierungen noch. Aber es sind keine, wie soll ich das nennen, nennenswerten Maßnahmen dadurch, dass wir einen neuen Schacht investieren und dort dann zusätzlich neue Teile von Lagerstätten aufwältigen. Das ist nicht. Wir sind am Anschlag hier in Deutschland. Wir können vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle in den nächsten Jahren, indem wir tiefer gehen, indem wir vielleicht ähnlich wie in Sigmundshall an der einen oder anderen Stelle auch ein Hartsatzprojekt fahren, gewisse Variationen hineinbringen, aber wir sind wie viele unserer Wettbewerber voll ausgelastet. Das ist die Folge dieser schlechten Performance Anfang bis Mitte der 90er Jahre in diesem Bereich. Und jetzt werden ja einige neue Kapazitäten diskutiert. Und wie kommen wir raus aus dieser selbstverschuldeten, wie soll ich das nennen, Kapazitätssituation hier in Deutschland, indem wir international uns umschauen. Das tun wir, Herr Grüten. Ja, aber bitte zwingen Sie mich nicht, hier weitere Details zu sagen. Wir arbeiten ganz gezielt und ganz hart an solchen Projekten. Soweit dazu.
Ach, gern. Zum Fremdenergiebezug war die zweite Frage noch zu beantworten und unseren Investitionen. Ich glaube, wir haben an verschiedener Stelle auch schon gesagt, dass natürlich dieses Thema 210 Millionen Energiekosten in der Gruppe, insbesondere 65%, 65% im Kali-Bereich, uns natürlich permanent zu Überlegungen anstachelt, wie wir dort günstiger wegkommen können. Energieeffizienzsteigerungen sind anzustreben und im Grunde genommen das tägliche Brot und die tägliche Aufgabe unserer Energiefachleute und Ingenieure. Wir reden aber im Augenblick über mehrere angestoßene Projekte, die wir in den nächsten Jahren zur Reife bringen wollen. Insbesondere an der Werra, unserem ja insgesamt größten Standort, wollen wir einen der dortigen Standorte umstellen vom Erdgasbezug und Erdgaseinsatz auf die Nutzung von Strom und Gas, die von einem Ersatzbrennstoffkraftwerk oder man kann auch etwas sagen Müllkraftwerk, das dort gebaut werden soll, umzustellen bzw. zu nutzen. Dort wird eine Partnerschaft mit E.ON, mit einer E.ON-Tochter dazu führen, dass wir dort, Herr Bethke hat es auch im Bereich von Entsorgung angesprochen, die Hausmüllverbrennung dort durch E.ON betrieben sehen. Wir werden unser Kraftwerk dort adaptieren, dass wir dort nicht mehr eigen verbrennen, sondern den Strom und den Dampf, der dort erzeugt wird, auf unsere Turbinen lenken und damit natürlich den Dampfeinsatz auf der Basis von Energie, von Gasenergie dramatisch verbilligen können. Das wird doch eine schöne, stolze, einstellige Millionensumme, die allein an dem einen Standort gespart werden kann, sein und nachhaltig sein. Des Weiteren wollen wir mit neuen Gasturbinen, mit neueren Überlegungen vielleicht auch an anderen Standorten, das ist allerdings noch nicht so weit gediehen, wie wir es im Augenblick an der Werra haben, mit weiteren Ersatzbrennstoffkraftwerken die Abhängigkeit von Gas und Strom weiter reduzieren und dort auch einen Vektor einfügen, der uns im Grunde genommen selbst dann, wenn es mal zu einer dramatischen Erdgasverbilligung käme, uns immer noch einen positiven Beitrag leistet. Das heißt, man muss vorinvestieren, genau wie wir das in unserem anlagenintensiven Geschäft müssen, um denn die Früchte zu ziehen, wenn ich jetzt auf dieses Kraftwerk an der Werra komme, von, ich glaube, Ende 2008, Anfang 2009. Dann aber wirklich kräftig.
Herr Wanke.
Werner Wanke, Wanke Portfolio Consulting. Ich habe eine Frage, die sich auch anschließt zu dem, was eben gesagt worden ist, was die Kapazitäten anbetrifft. Wie planen Sie die strategische logistische Optimierung jetzt, wenn Sie sozusagen am Anschlag sind? Die Weltmärkte entwickeln sich ja wenn sie auch verbunden sind, aber doch im Preis und im Volumen unterschiedlich, als man es jetzt heute sieht. Asien ist der große Markt. Wie planen Sie diese Sache strategisch? Das ist mir sehr kompliziert in der Vorstellung. Und in welcher wettbewerblichen Position stehen Sie dann mit den anderen? Das zweite und dritte ein bisschen einfacher, Dividendenpolitik und Aktienrückkaufpolitik. Danke.
Das erste Thema, was Sie ansprachen, ist natürlich zentral für uns schon von Anfang an. Seit 1990 bin ich ja auch in diesem Geschäft und habe mich auch gerade mit den Marketingfragen auseinandergesetzt. Und ich kann nur noch mal sagen, uns kommt in Deutschland im Gegensatz zu allen übrigen Wettbewerbern mit Ausnahme einer kleinen Lagerstätte in New Mexico von der IMC zugute, dass wir Magnesiumsulfat in unserer Lagerstätte haben. Und das führt ja dazu, dass wir große Teile unseres Sortiments bei Kali haben spezialisieren können. 1 Million Tonnen Kaliumsulfat und auch 1 Million Tonnen Industrieprodukte, die wir hier hälftig Kalisulfat in Europa, hälftig in Übersee, Industriekali fast ausschließlich in Europa verkaufen. Und damit sind wir aus diesem Wettbewerb, Head-to-Head-Wettbewerb mit den Kanadiern und Russen heraus. Und jetzt kommt hinzu, dass wir die Logistik natürlich auch immer einbeziehen, wenn es darum geht, wo liefern wir denn eigentlich hin? Theoretisch steht uns ja die ganze Welt zu. Wir sind da sehr konsequent. Wir rechnen aus, welche Netbacks wir haben und wer sind Zukunftskunden, von denen wir auch erwarten können, dass sie langfristig unsere Partner sind. Und das führt eben dazu, dass wir etwa 70% unseres Geschäftes nachhaltig mit Düngemitteln und auch mit Industrieprodukten, also im Kali-Bereich hier in Europa haben und nur mit 30% knapp nach Übersee gegangen sind. Es kann sein, je stärker es uns gelingt, Magnesiumsulfat und Kombinationsprodukte mit Kaliumchlorid noch weiter zu entwickeln, unsere sogenannte Spezialisierungsstrategie, dass wir mit Hilfe des Containers und dann auch in Kombination mit Compo und auch mit Fertiva-Produkten verstärkt jetzt an die Ränder Asiens gehen, weil wir hier einen sehr großen Wettbewerbsvorteil, Kostenvorteil in der Logistik haben. Und den nutzen wir natürlich, um unsere Position dort auszubauen. Also es ist eine ständige Optimierung vor dem Hintergrund nachhaltiger Chancen und der Kostenentwicklungen, um daraus ein Optimum zu machen. Und ich glaube, die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre zeigt ja auch, dass wir vor dem Hintergrund steigender Energie, Personal und auch Logistikkosten immer wieder es geschafft haben, unabhängig von den Preisentwicklungen, auch nochmal Margenverbesserungen durch zusätzliche Wertschöpfungen in unserem Sortiment hinzubekommen. Das ist die Logik, mit der wir versuchen, in diesem Gebiet konsequent weiterzuarbeiten. Und wir haben natürlich auch die Langfristigkeit unserer Kundenbeziehungen hierbei im Auge, die ganz wichtig ist, die uns zum Beispiel hervorragend durch diese schwierige Periode im Frühjahr in Brasilien durchgetragen hat, als alle anderen im Grunde Lieferrückgänge, ganz starke Lieferrückgänge hinnehmen mussten. Das können Sie auch in den Ergebnissen unserer Wettbewerber ablesen, jetzt die ihre Quartalsergebnisse 3 veröffentlicht haben. Dies haben wir nicht, sondern da zahlen sich unsere 50-jährigen Kundenbeziehungen, die wir auch pflegen, zum Beispiel in Brasilien aus.
Soll ich denn die Frage zu der Dividendenpolitik beantworten?
Bitte, Herr Schwein.
Dann mache ich das. Sie wissen, dass wir eine ertragsorientierte Dividendenpolitik in den letzten Jahren immer gefahren haben. Auch, ich würde das durchaus mal sagen wollen, eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik gefahren haben. Nach der Umstellung unseres Rechnungswesens auf IFRS haben wir uns einen Korridor selbst gegeben, zwischen 40% und 50% des normalisierten, so sagen wir, glaube ich, Ergebnisses nach Steuern oder des bereinigten Ergebnisses nach Steuer soll letzten Endes der Korridor sein, in dem wir die Dividende ausgeschüttet haben oder ausschütten wollen. Wir haben das mit der Dividende von 1,80, 50 Cent mehr als im Jahr davor in diesem Mai unter Beweis gestellt und angesichts der ja nun in den Raum gestellten, von uns erwarteten Ergebnisse diesen Jahres muss man im Grunde genommen jetzt mal den Korridor von 40 bis 50 darauf anwenden. Und dann kommt man dazu, dass es also eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Dividende sich nochmals nach oben bewegen wird. Da muss ich natürlich wieder die üblichen Vorbehalte hier einfließen lassen. Das muss mit dem Aufsichtsrat besprochen werden. Letzten Endes schließt die Hauptversammlung über die Höhe der Dividenden. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir beide hier am Tisch uns sehr stark machen werden, dass es bei den 1,80 in diesem Jahr oder für dieses Jahr im nächsten Jahr im Mai auszuzahlen, nicht unbedingt bleiben muss. Das Thema 2 oder die Unterteil 2 Ihrer Frage zu den Aktienrückkäufen, da sind wir ja nun in den letzten Jahren durchaus nicht schläfrig gewesen, sondern haben dieses Instrument in den 7 oder 8 Jahren seiner rechtlichen Existenz in der Bundesrepublik ja schon 3-mal benutzt. Letztes Jahr 66 Millionen zurückgekauft, für 66 Millionen Euro zurückgekauft und eingezogen. Wir haben das Thema, ich sage das ganz offen, nicht auf der Tagesordnung der nächsten Aufsichtsratssitzung, die in der kommenden Woche stattfinden wird. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir in diesem Jahr uns auch daran nicht mehr heranmachen werden. Aber es ist nach wie vor auf der Agenda, um den Aspekt letzten Endes wirklich drastisch überflüssiger oder nicht unmittelbar benötigter Liquidität damit auch in den Griff zu bekommen. Das ist im Augenblick aber nicht der Fall.
Lassen Sie mich vielleicht ergänzen. Ich meine, so eine Maßnahme konkurriert natürlich auch mit internen Überlegungen bezüglich weiterer Akquisitionen. Ich glaube, das muss man sehen und auch Kooperation. Und in diesem Zusammenhang muss man das sehen, sonst wären wir sicherlich schon etwas aktiver in dieser Richtung gewesen, weil der Cashflow trotz der Tilgung des Darlehens nach wie vor sehr positiv ist. Wir könnten das durchaus machen, aber lassen Sie es mal so stehen, dass wir das im Blick haben, aber dass das auch konkurriert mit anderen Optionen der Geldausgabe für die K+S-Gruppe. So will ich es mal nur ergänzen, aber sonst kann ich das nur unterstreichen, was Herr Steiner eben gesagt hat. War er dran? Ja? Entschuldigung. Weil er sich eben beschwert hat, dass er so selten zu Wort kommt hier beim Medium.
Ich habe eine Frage zum Thema Chile. Sie haben klipp und klar gesagt, also mehr als 2 Millionen an Goodwill-Abschreibungen wäre unsinnig oder wäre auch nicht geplant. Trotzdem habe ich ein Problem in Chile. Man hört das eine oder andere oder hat es gesehen, inwieweit spielen die Gewerkschaften oder überhaupt der Lohnkostenfaktor wird da ja eine geringe Rolle spielen, sage ich mal. Aber naja, wir kommen eine schlechte Presse, wenn da irgendwas wäre. Wie ist das organisiert? Das kann man sich von hier aus natürlich schlecht vorstellen. Das war die Frage Nummer 1. Ich versuche das alles zu bündeln. Das zweite ist, bei dem Salzgeschäft, dem Streusalzgeschäft wohlgemerkt, habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Sie waren ja letztes Jahr relativ leer wahrscheinlich, was das Streusalz angeht. Inwieweit wird sowas aufgeladen? Und ich meine, dass das Jahr 2006 gelaufen ist, ist in Ordnung. Aber vielleicht können Sie mir dazu was erzählen. Und der dritte Punkt ist, Ihre Aktionärstruktur, da habe ich auch schon öfter nachgefragt, die hat sich ja von der BASF her gesehen immer weiter ausgedünnt. Das ist BASF wahrscheinlich, Fidelity und wer ist sonst noch bei Ihnen notiert? Vielleicht können Sie mir auch dazu was sagen. Das Problem ist ja akut jetzt, weil einige Leute an gut qualitativen Unternehmen interessiert sind.
Gut, Frage 1 zu den Salzaktivitäten in Chile. Ich will da noch mal deutlich machen, dass diese IFRS-Belastung, die ja auf der vor- oder drittletzten Folie noch mal herausgestellt worden ist, letzten Endes die Abschreibung der aufgewerteten nach IFRS aufwertungspflichtigen Wirtschaftsgüter bedeutet, letzten Endes eine sich alleine, wenn man so will, auf dem Papier abspielende Angelegenheit ist, aber natürlich ergebniswirksam in der Gesamtrechnung aufzufangen ist. Insofern beeinträchtigt das operative Geschäft nicht oder ist es keine Schwächung des operativen Geschäftes. Es ist auch keine cashwirksame Belastung des Geschäftes, aber wir müssen sie nun der guten Ordnung halber und IFRS-Regeln folgend umsetzen. Wir haben uns natürlich intensiv Gedanken darüber gemacht, in welches Umfeld wir kommen, wenn wir eine solche große Aktivität in Chile erwerben. Und das ist ja bislang die größte deutsche Investition, Einzelinvestition in Chile überhaupt in der Gesellschaft, in der Geschichte der deutsch-chilenischen Wirtschaftsbeziehungen. Wir sind aber überzeugt davon und die Kontakte, die wir nun in den südamerikanischen Raum nicht nur nach Chile haben, belegen das auch, dass wir in Chile ein außerordentlich sicheres, verlässliches und auch, wenn man so will, vorhersehbares Wirtschaftssystem vorfinden. Man hat dort zum Beispiel in der Verfassung den Grundsatz niedergelegt, dass man stets einen positiven, einen Budgetüberschuss, einen Haushaltsüberschuss verzeichnen muss von mindestens 1%, gegenwärtig durch die HOS bei den Preisen für Kupfer beträgt er sogar mehr als 3%. Das heißt also, dort sind wirklich sehr stabile Verhältnisse, seit die Junta abgetreten ist und im Grunde genommen die sozialistische Regierung erstmals installiert worden ist und auch unter der neuen Präsidentin Michelle Bachelet fortgesetzt wird. Natürlich schlägt das Herz der sozialistischen Präsidenten auch immer etwas links, und damit waren die Gewerkschaften letzten Endes auch eine wichtige Rolle, die aber eine sehr konstruktive Rolle gespielt haben und nur im Einzelfall der Chemie, der Kupferproduzenten im Augenblick etwas stärker zutage getreten sind und vorangetreten sind, um eine aus ihrer Sicht angemessenere Beteiligung an den dortigen Erträgen zu erzielen. Das ist aber ein Einzelfall geblieben. In der gesamten chilenischen Wirtschaft ist das ein Einzelfall geblieben. Keine andere Aktivität, auch mit Gewerkschaften hinterlegt, hat sich dieser Forderung angeschlossen, sondern man bewegt sich dort auf ganz normalem Feld, sodass auch wir angesichts auch der sehr zersplitterten chilenischen Gewerkschaftslandschaft davon ausgehen, dass wir dort keine wesentlichen Veränderungen unserer Lohnsysteme aufgrund einer besonderen Gewerkschaftsinitiative erwarten müssen. Wir gehen davon aus, dass der für uns zumindest nach unseren Recherchen kostengünstigste Salzproduzent auch weiterhin der kostengünstigste Salzproduzent bleiben wird. Erster Teil Ihrer Frage. Ja.
Hat das vielleicht auch was zu tun mit den Beziehungen zwischen im Zweifelsfalle Deutschland und Chile, oder ist das Verhältnis besser, um das mal so zu sagen? Also ich will ja jetzt nicht politisch das ausgreifen, aber ich hatte so das Gefühl, das sind große Konzerne, und ich weiß nicht, K&S ist sicherlich nicht der große internationale, furchterregende Konzern. Das System scheint mir normal zu sein, relativ normal. Es kann ja auch abgewählt werden irgendwann mal wieder. Aber ist das bei den Gesprächen vorher bei Ihnen auch schon durchgekommen, oder haben Sie einfach gesagt, das ist die Chance, das machen wir kurzfristig, oder irgendwie so einen politischen Hintergrund? Es gab ja schon schlimmere Zeiten, muss man sich ja doch davor gestellt haben.
Nochmal. Wir haben uns sehr sorgfältig angeschaut, wo wir hingehen, und haben natürlich auch im Vorfeld unsere Kontakte in die Politik über unsere Berater, über unsere, ich darf das auch schon mal so sagen, Freunde in Chile hergestellt und haben stets diesen Eindruck, den ich eben eingangs geschildert habe, bestätigt bekommen. Wir sind auch in direktem Kontakt mit der chilenischen Regierung. Wir haben Präsidentin Bachelet getroffen, wir kennen die Wirtschaftsministerin, wir kennen den Landwirtschaftsminister. Wir haben die Ministerin für Bergbau und Energie kennengelernt und mich mittlerweile zweimal getroffen. Insofern sind wir, glaube ich, in der chilenischen Öffentlichkeit sehr, sehr gut aufgenommen worden, sehr willkommen geheißen worden, weil sich da durchaus, und das ist ein Teil Ihrer Frage gewesen, eine besondere, gute Beziehung zwischen der Bundesrepublik und der chilenischen Republik schon seit vielen Jahren ergeben hat. Wir sind uns vielleicht ein bisschen sympathischer, als man, sagen wir mal, andere Investitionsländer in Chile wahrnimmt. Insofern hilft uns das natürlich auch. Aber nochmal, was das Thema der Ökonomie anbetrifft, so glauben wir, dass dieser positive Rückenwind anhalten wird. Wenn wir mal Sorgen haben, sind wir sicherlich auch in der Lage, mal bei der Politik anzuklopfen. Aber jetzt nochmal unter dem Aspekt von Gewerkschaftseinfluss, da rechne ich nicht mit signifikanten Veränderungen unserer Situation. So, dann würde ich gerne zu dem zweiten Thema kommen. Salzvorräte, Salzeinlagerung. Wir waren in der Tat, oder andersrum, die öffentlichen Läger waren in der Tat Ende des Jahres 2005 in Anspruch genommen, aber nicht leer. Aber sie waren leer, als wir Ende Februar diesen Jahres, Anfang März diesen Jahres tatsächlich denn nochmal so einen richtigen Wintereinbruch bekamen. Wir haben denn unsere 30.000 Tonnen pro Woche denn an die Front geworfen. Aber es ist nicht ausgeblieben, dass bestimmte Leute, die eine sehr kleine Vorratshaltung gehabt haben und sich auch auf relativ unzuverlässige Lieferanten gestützt haben, dann halt keinen Salznachschub bekommen haben und dann geschrien haben, wir brauchen Auftausalz und wir kriegen es nicht. Wir haben nichtsdestotrotz, dass wir immer lieferfähig waren, dass wir auch unsere Kunden, mit denen wir feste Kontrakte haben, auch in ausreichendem Maß beliefern konnten, aus dieser Situation in Deutschland und Europa Schlüsse gezogen und haben unsere Lagerhaltung deutlich vergrößert. In vorgeschobenen Lagern liegen hier etwa in Deutschland und in Nordeuropa 600.000 Tonnen, die erstmal verbraucht werden und abgerufen werden können, wenn die Lager der Straßenorganisationen und so weiter leer sind. Und dann können wir immer noch nachlegen. Das ist übrigens ein kleiner Klacks gegenüber der Lagerhaltung in den USA. Da liegen 2,5 Millionen Tonnen Auftausalz. Wenn man denn halt in den nordamerikanischen Ostküsten Winter hat, dann kann man nicht erst in Chile anfangen zu produzieren. Dann brauchen wir noch mal 28 Tage, um dahin zu kommen. Also insofern sind wir noch besser, als wir es je waren, auf die möglichen Anforderungen und hoffentlich kommenden Anforderungen des Wintergeschäfts vorbereitet. Zur Aktionärsstruktur. Das war Ihre dritte Frage. Kann ich nur sagen, dass wir nach wie vor die BASF mit 10% plus ein paar wenigen Aktien durch unsere Aktieneinziehung des letzten Jahres beteiligt haben. Wir haben vor kurzem eine Mitteilung bekommen, dass die DWS ihre Anteile von 5, irgendwas auf 4,9 irgendwas verringert haben. Und wir haben noch Prudential mit 5% und mehr. Alle anderen Aktien Besitzer sind noch nicht meldepflichtig. Das wird sich ja vielleicht im nächsten Jahr auch ändern, wenn dann durch das TUC, Transparenzrichtlinienumsetzungsgesetz, denn die 3%-Hürde oder 3%-Meldeschwelle, so will ich es mal nennen, eingeführt werden wird. Das wird sicherlich nochmal, wenn das jetzt der Bundestag Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats beschließen sollte, zu einer zusätzlichen Transparenz führen.
Wir haben noch eine Frage von Herrn Börs und Herr Schwarz noch.
Zwei Fragen an Herrn Dr. Bethke. Dieses russische Ereignis im russischen Kalibergbau bei Ural-Kali war das, glaube ich. Was weiß man über die Struktur des russischen Kalibergbaus, Herr Dr. Bethke? Wie viel Player gibt es da in dem Markt? Ural-Kali ist ja, glaube ich, ein börsennotierter Wert an der Moskauer Stock Exchange. Was bedeutet dieser Wassereinbruch proportional, welche Mengen sind davon tangiert, wie viel Prozent macht das von der gesamten Kapazität aus? Und vielleicht können Sie auch mal ein paar Takte sagen über den weißrussischen Kalibergbau. Dann hätte ich eine Frage zum Stickstoffmarkt. Sie sprachen von rückläufigen Ammoniakpreisen und Erwartungen, dass das bis ins Frühjahr hinein die Preise schwach blieben. Wie sehen Sie den Markt? Wie beurteilen Sie das Geschehen? Ist das eine kleine Delle im Markt? Was sind da Ihre längerfristigen Prognosen? An welchem Punkt sind wir im Stickstoffmarkt im Zyklus des Marktgeschehens?
Also das weltweite Stickstoffgeschäft dürfte dieses Jahr auch wiederum 1-2% gestiegen sein. So sehe ich das. Fange ich mal mit der zweiten Frage an. Und Sie müssen sehen, dass der Ammoniakmarkt ein separater Markt ist. Der hat zwar eine sehr enge Verbindung, aber es gibt sehr viele Anlagen und auch Produzenten, wie wir einer sind, der zwar downstream aktiv ist, von der Salpetersäure, dann über die Granulierung bis zum fertigen Produkt, aber dem unten das gasabhängige Ammoniak fehlt und das im Weltmarkt gehandelt wird. Und so sind kürzlich 2-3 neue Ammoniakanlagen in Nahost und auch eine in Australien in Produktion gekommen. Und die drücken jetzt auf den Markt und führen dazu, dass der Ammoniakpreis, der nicht captive ist, im freien Markt etwas gedrückt ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Situation, weil es da um ein paar Millionen Tonnen insgesamt geht, so kurzfristig vom Markt jetzt absorbiert wird. Und der Stickstoffmarkt reagiert auf die generell günstigen Trends, die ich ja vorhin auch für Kali in Anspruch genommen habe, genauso positiv erwarten. Wir werden also auch bei Stickstoff ein weiteres Wachstum haben. Nur wir haben bei Stickstoff jetzt das Phänomen, dass viele ältere Anlagen, unwirtschaftliche Anlagen, jetzt nicht mehr mithalten können. In Frankreich zum Beispiel, aber auch in den USA sind ganz beachtliche Stickstoff Kapazitäten jetzt irreversibel aus dem Markt genommen worden. Und das kommt noch hinzu und erzeugt an manchen Stellen auch noch Knappheit. Also generell will ich mal so sagen, der Stickstoffmarkt wächst. Der wächst möglicherweise sogar noch etwas schneller als der Kalimarkt. Und die Kapazitäten wachsen da auch mit. Aber es geht so ein bisschen auch zickzack. Und im Augenblick haben wir es so, dass mehr Ammoniak jetzt auf den Markt drückt als scheinbar abgefordert wird. Und deswegen haben wir in Yuzhny, wir kaufen ja fast unseren gesamten Ammoniak aus russischer Quelle zu, weil dort einfach die günstigsten Preise sind, verschiffen das dann nach Antwerpen und lassen es dort bei der BASF umarbeiten. Und deswegen haben wir im Augenblick so gute Margen im Stickstoffgeschäft, sodass wir sogar bei rückläufigem Umsatz ein höheres Ergebnis haben. Ja. So, das ist, so viel kann ich Ihnen nur zu Stickstoff sagen. Aber die amerikanischen Anlagen arbeiten im Augenblick auch auf hohem Niveau, weil der amerikanische Gaspreis im Augenblick wieder günstiger ist und deswegen dort auch mehr Ammoniak angeboten werden ist, das den Russen jetzt als Nachfrage nicht zur Verfügung steht. Und insofern haben wir hier in Yuzhny einen etwas gedrückten Preis, der auch tendenziell immer 10, 20 Dollar unter dem nordamerikanischen Preis liegt. Das hängt mit der Frachtkostendifferenz auch zusammen. So, jetzt zu Struktur und zu Entwicklung und Einfluss des russischen Ereignisses. Wir haben drei große Player in Russland, einen in Weißrussland, Größenordnung 5 bis 6 Millionen Tonnen K2O in dieser Größe, sagen wir eher 5 Millionen Tonnen, daraus kommen dann 7, 8 Millionen Tonnen Ware. Die sind flat, die können nicht mehr, die sind sogar dabei, zwei neue Schächte im Augenblick zu teufeln, weil sie erstmal neues Rohsalz generieren müssen, damit sie ihre Produktionsleistung überhaupt aufrechterhalten können. Ja? Das ist Weißrussland. Ja. Da ist also in den nächsten Jahren keine Mengensteigerung zu erwarten, im Gegenteil. Aber auch nicht viel weniger, aber eher kritisch, würde ich sagen. Dann am Ural gibt es zwei Player, einmal die Sylvinit im Norden, ein Unternehmen von jetzt etwa 4 Millionen Tonnen Ware, die jetzt aufgebohrt haben und wollen auf etwa 5 Millionen Tonnen hoch. Und dann gibt es im Süden die Uralkali, die angeblich eine Kapazität von 5,4, 5,5 Millionen Tonnen hatte schon und die wollten auf 7 Millionen Tonnen hoch. Und jetzt fallen ihnen also 1,5 Millionen Tonnen weg und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, das weiß man nicht. Also das ist die Situation in Russland. Die Kapazitäten sind in Russland beide privatisiert, während die weißrussische im Grunde das Privatvermögen von Herrn Lukaschenko ist, wenn Sie so wollen. Ja? Und deswegen ist da auch besonders schwierig. Aber in Russland ist nach der Wende, kann man dort sagen, 89, 90, sind die Anteile ja dort im Wesentlichen von Bankern aufgekauft worden. Und der Herr Ribolovjew, dem gehört also mehrheitlich, glaube ich, so etwa zu 85% Uralkali. Der hat ja versucht, jetzt vor einigen Monaten in London an die Börse zu bringen, einen Teil. Das ist aber gescheitert, weil der Preis, den er dafür forderte, etwas hochschien, wie die Investmentbanker gesagt haben. Und der wiederum hat jetzt auch ein Viertel der Kapazität seiner Grube verloren. Aber sie haben schon veröffentlicht, dass sie unabhängig davon an dem Ausbau der Kapazität an anderer Stelle, Rohsalzkapazität, festhalten wollen. Aber zunächst mal würde ich sagen, ist das ein Rückschlag, ein deutlicher Rückschlag. Es wird nicht so viel Kali mehr aus Russland kommen, zunächst mal in diesem und auch im nächsten Jahr, wie ursprünglich geplant.
Wie ist die Eigentümerstruktur von der Sylvinit?
Und die Sylvinit ist auch privatisiert. Da ist die Eigentümerstruktur etwas breiter angelegt. Sie müssen ja immer vorsichtig sein in Russland, was steht in den Papieren und wem gehört es tatsächlich. Da sind 3, 4 Eigentümer hinter der Sylvinit. Und es scheint so zu sein, dass der jetzige Generaldirektor und auch der Vertriebspartner, die IPC, auch persönlich dort Anteile in dieser Gesellschaft halten. Aber sie ist, soweit ich weiß, nicht börsennotiert. Sie ist nur im Privatbesitz. Sie wird nicht gehandelt, während die Aktien von Uralkali bis vor einiger Zeit gehandelt worden sind. Und auch wohl immer noch. Ja. In Moskau. Und der Herr Ribolovjew scheint diese Gesellschaft über eine Gesellschaft in Zypern zu führen. Es ist ja viel russisches Kapital damals gesellschaftsrechtlich in Zypern angesiedelt worden. Das kann ich Ihnen dazu sagen.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen an Herrn Steiner. Herr Steiner, was passiert, wenn Ihre Dollarsicherungen diese Knock-Ausschwellen verlassen? Was passiert dann, wie ergebniswirksam, wie wird das im Ergebnis sich niederschlagen? Und die zweite Frage ist, Wertpapiere und flüssige Mittel, wie sind die angelegt, die Wertpapiere? Was ist da für eine Struktur? Haben Sie noch diese Spezialfonds, die Sie mal hatten vor einiger Zeit? Dankeschön.
Ja, was passiert, wenn wir die Knockout-Grenzen passieren sollten? Zunächst mal, wenn Sie unsere Präsentation sehen, die wir ja auch im Internet eingestellt haben, sehen Sie dort einen Chart, wo wir, ich glaube, beginnend von 2004 mal fortschreibend und fortschreitend gezeigt haben, wie sich der Dollar innerhalb unserer Korridore oder unseres Korridors besser gesagt bewegt. Und da werden Sie feststellen, dass an einer Stelle der Dollar sich sehr, sehr nah an unsere Knockout-Grenzen heranbewegt hat im vergangenen Jahr. Und Sie werden dann auch so sehen, wie wir reagiert haben. Das lässt sich an diesem Chart wunderbar ablesen, indem wir denn den Dollar-Korridor angepasst haben. Wir mussten dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um die Optionen anzupassen. Das haben wir getan und haben es vermocht, den Dollar innerhalb dieser Bandbreiten zu halten. Und wir haben daraus natürlich dann auch den Schluss gezogen, dass es für unser Geschäft und für die Nachhaltigkeit und wenn man so will auch für die Sicherheit unserer Dollarsicherungen vorteilhaft sei, diesen Korridor zu weiten gegenüber dem, wie wir mal in den ersten Jahren diese Bandbreitenoptionen platziert und designt haben. Insofern habe ich ja in meinem Vortrag auch den Hinweis gegeben, dass wir in den zukünftigen Jahren unsere Sicherung bei dem, wir nennen immer unteren, obwohl es ja wertmäßig aus Eurosicht der obere Knockout-Punkt ist, bei einem Umtauschkurs von einem Dollar 12 Cent je Euro liegen und bei der oberen Grenze von 1,40 über 1,43, 1,46 angesteuert haben und gesichert haben. Insofern sind wir überzeugt, auch wenn wir die Prognosen, die ja natürlich immer wieder nur Kaffeesatzleserei sein mögen, hin und wieder mal für die nächsten Zeiten sehen, dann liegen wir mit unseren Korridoren gut. Das musste mal vorweg gesagt werden, um einfach auch die Dinge in die Dimension zu stellen, wo wir glauben, dass das Dollar-Hedging steht. Wenn Sie allerdings sehen, dass wir aus dem Effekt, dass wir im vergangenen Jahr einen Umtauschkurs von 1,15 bei einem Spotmarktpreis Durchschnitt von 1,24, 1,25 hatten und dieses Jahr 1,07 einen zusätzlichen Effekt von 30 Millionen etwa generieren wollen auf EBIT, auf Euro-Basis, also 30 Millionen Euro, dann können Sie sich vorstellen, dass da damit etwa 60 Millionen Euro drin sind oder nicht drin sind, mit steigender Tendenz, weil wir die Abstände letzten Endes zu unserem Plankurs und den gesicherten Kursen dann halt ja größer sehen in der Zukunft und weil das Volumen der Dollarsicherungen aufgrund von Geschäftsveränderungen und den Möglichkeiten, die Herr Bittke in den asiatischen Märkten mit unseren und überseeischen Märkten mit unseren Spezialitäten angesprochen hat, weil wir da einfach auch eine Ausweitung des Dollargeschäfts erwarten. Also, wenn Sie so wollen, 60 Millionen heute, 70 Millionen vielleicht in der Zukunft, aber eingebettet letzten Endes in die doch Zuversicht und Sicherheit, dass wir das handeln werden. Zweite Frage zu den Wertpapieren. Wir haben noch einen Fonds, der aus unserer Sicht sehr erfolgreich im Süden Deutschlands geführt wird, der uns nach wie vor Freude macht und den wir durchaus in der Lage sehen, auch über die Zeit des Laufens, der Laufzeit unseres Fonds mit einer deutlich besseren Rendite, trotz der Niederschläge, die dieser Fonds im Jahre 2002 wie alle an den Kapitalmärkten erfahren mussten, eine deutlich positive Rendite gibt. Ansonsten haben wir noch Wertpapiere, die auch noch eine gute Rendite erzielen, die wir auch gerne behalten wollen, weil die Rendite behalten haben, weil die Rendite letzten Endes höher ist als die Schuldzinsen, die wir zahlen müssen für unseren Kredit, den wir aufgenommen haben für die Akquisition SPL in Chile und letzten Endes für die Ausweitung des Geschäfts. Daran werden wir auch festhalten, weil wir einfach glauben, dass das noch eine Reserve ist, die wir auch nutzen können für unsere weitere Wachstumsstrategie, die Herr Bittke angesprochen hat, über Kooperationen und über Akquisitionen.
Könnten Sie das etwas präzisieren?
Wenn wir 3,5 oder 3,6 Schuldzinsen zahlen müssen im Augenblick, dann hat es mehr. Ich habe im Augenblick, um es offen zu sagen, Herr Börs, die Zinshöhe, die wir aus diesen Fonds holen, nicht im Kopf. Ich müsste sie Ihnen nachliefern. Ich kann sie Ihnen einfach aus dem Handgelenk nicht schütteln. Und bevor ich jetzt irgendwie mit der Stange im Nebel stochere, sage ich Ihnen lieber, dass ich die Zahl nicht im Kopf habe.
Herr Köhler bitte noch und danach Herr Schwarz.
Ja, Köhler von MainFirst. Die erste Frage ist bezüglich SPL. Sie haben ja noch Kredite in Chile, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es da von Ihnen die Möglichkeit oder den Wunsch, diese abzulösen, vielleicht zu verbilligen? Oder wollen Sie das auch wegen Währung sozusagen in Chile belassen? Das zweite ist Ausblick 2007. Sie sprechen einerseits von also stagnierende Angebotskapazitäten haben positive Auswirkungen auf das Preisniveau. Andererseits haben Sie den Ural-Fall vorher benannt, dass dort Preise vielleicht 8-10% angehoben werden und sagten, das ist nicht in Ihrem Budget drin. Die Frage dazu, haben Sie Preiserhöhung in Ihrem Budget oder gehen Sie sozusagen von einem unveränderten Preis aus und darauf basierend Ihr doch relativ vorsichtigen Ausblick für 2007?
Also ich darf mal anfangen, Preisniveau und Ausblick und Prognose. Wir sind sehr vorsichtig gewesen in unserer aktuellen Planung. Wir haben ja jetzt gerade die Mittelfristplanung hinter uns und das operative Jahr 2007 war natürlich das Jahr, was wir von allen Seiten angeschaut haben. Und darauf basiert auch jetzt die erste sehr vorsichtige Prognose, wie es denn sein könnte. Ich glaube, es wäre unverantwortlich, heute am 14. November bereits das Jahresergebnis 2007 präzise und konkret vorauszusagen. Man kann nur ausgehen von dem, was wir aus den Märkten erkennen, was wir auf der Kostenseite sehen und wie wir manche Einflussgrößen in unserem Geschäft nach vorne prognostizieren. Und aus all dem haben wir sehr konservativ gedacht, unsere Prognose abgeleitet, dass wir einen normalen Winter auf beiden Seiten des Atlantiks vorausgesetzt eine gute Chance haben, das hervorragende Ergebnis des Jahres 2006 wieder zu erreichen. Und dies trotz eines höheren Aufwandes aufgrund der Kapazitätslimitierung im Kali-Geschäft. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Einflussgrößen, wie wir sie jetzt erfahren, gestern und auch vor 14 Tagen, drei Wochen, als die Grube bei Uralkali, Entschuldigung, das Wort, das sagen die Bergleute, abgesoffen ist. Das haben wir gar nicht in unserem Szenario bisher aufgenommen, wollen wir auch gar nicht. Da warten wir jetzt erstmal ab, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Aber ich würde mal sagen, unter den normalen Bedingungen, wie wir die Märkte einschätzen, und wir haben sehr positive Faktoren, vor allen Dingen in der Entwicklung der Agrarmärkte aufgrund der Einflussgrößen, die ich Ihnen geschildert habe, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir nicht nur unsere Mengen gut verkaufen können, sondern dass wir auch über strukturelle Maßnahmen, zum Beispiel bei der Compo, weiter steigern können, dass wir auch bei Kali eine Chance haben, vielleicht zumindest das akute Ergebnis, was wir in diesem Jahr haben, zu erhalten und vielleicht dann, wenn noch andere. Aber das ist noch nicht eingeflossen. Also ich sage es mal so, es ist eine vorsichtige Prognose, die aber allen Aspekten auch negativer Art, wie wir sie Ihnen geschuldet haben, Energiekostensteigerungen, Kapazitätslimitierung, Rechnung trägt.
Und Herr Steiner jetzt. Ja, die erste Frage zum Thema SPL, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Schulden in Chile. Die Gesellschaften der SPL-Gruppe, insbesondere die SPL selbst, als auch ihre sehr bedeutende amerikanische Vertriebsgesellschaft ISCO, finanzieren einen Teil ihres Geschäfts national. Das heißt, die ISCO in US-Dollar mit einem von ihr aufgenommenen Kredit letzten Endes, um die Vorräte über eine gewisse Zeit zu finanzieren. Und die SPL hat auch kleinere Positionen für die Finanzierung ihres Geschäfts in Chile aufgenommen. Die sind aber letzten Endes in absolut überschaubarer Größenordnung in Chile. Ich glaube, 20 Millionen Euro so umgerechnet. Das ist also relativ bescheiden und letzten Endes auch angesichts einer völlig anderen Zinswelt in Chile, wenn man mal nach Osten schaut, in Richtung Brasilien, durchaus eine akzeptable Art und Weise, das Geschäft zu machen. Wir sind dabei, diese Themen allesamt zu überprüfen, um die Frage zu klären, ob man das nicht noch ein bisschen besser machen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das auch noch besser gemacht werden kann. Aber man muss denn letzten Endes, wenn man eine Gesellschaft, die eine völlig andere Aktionärsstruktur und andere Berichtsnotwendigkeiten und Berichtspflichten hatte, wie das bei der SBL der Fall war bis Mitte des Jahres, muss man sich auch auf die Themen konzentrieren, die einfach wichtig sind und letzten Endes auch vom Gesetz abgefragt wird. Wir sind froh, dass die Gesellschaft eine relativ kleine Führungsmannschaft in Chile, in Santiago hat, was letzten Endes dann aber auch als Kehrwert der Medaille dazu führt, dass die Kapazitäten für Sonderthemen relativ natürlich auch begrenzt sind. Und da wir nun per 1.7. in die IFRS-Welt eintauchen mussten und die wenigen Leute letzten Endes sowohl Bankgeschäfte als auch Bilanzierung machen, mussten wir uns auf dieses Thema konzentrieren, IFRS-Einführung in Chile. Das werden wir jetzt bis Ende des Jahres mit der Eröffnungsbilanz und so weiter auch einigermaßen bewältigt haben. Und dann können wir uns auch mit dem Thema eine Optimierung der Finanzierung noch weiter auseinandersetzen.
Noch eine kurze Nachfrage bezüglich Kali-Volumen. Ist es aus Ihrer Sicht, also ich verstehe jetzt an sich, dass Sie keinerlei Volumensteigerungen in 2007 hinlegen können aufgrund Ihrer Vollauslastung? Oder werden Sie die Möglichkeit haben, das doch noch irgendwie im Laufe des Jahres zu erhöhen?
Nein, nein, wir werden Volumen nicht erhöhen können, aber wir werden möglicherweise strukturell noch daran arbeiten, dass wir etwas shiften von 60er Kali, unserem Balkgeschäft, zu Sulfat bzw. zu Kombinationsprodukten. Auch Kieserit, Magnesiumsulfat könnte einiges sein. Also wir sind da nicht ganz am Ende, aber generell kann ich sagen, jawohl, bei K2O, also bei Kali, was wir aus unseren Gruben herausbekommen, sind wir derzeit am Anschlag. Und ich sehe auch nicht, dass wir mit besonderen Methoden hier noch viel hier in Deutschland erreichen können. Wir optimieren. Da ist immer noch das ein oder andere drin. Aber es sind vergleichsweise kleine Beträge.
Herr Schwarz noch?
Oliver Schwarz von Metzler. Ich habe auch noch ein, zwei Fragen, die ich gerne stellen möchte. Zum einen für SBL die Dollarabsicherung beläuft sich ja in 2006, wie auch interessanterweise in 2007, 2008 auf 55 Millionen US-Dollar, wobei Sie ja bei der SBL jetzt nur ein Halbjahr konsolidieren in 2006. Ist das inkorrekt?
Habe ich das falsch gesagt? Jetzt wackelt hier irgendwas. Ich will gerade darauf reagieren. In den Unterlagen müsste stehen 2007, 8, 9. Insofern haben wir ganze Jahre vor Augen.
Ist das auch der tatsächliche Umsatz der SBL in den US-Dollar-Raum oder ist das nur ein Bruchteil dessen, was in den US-Dollar-Raum geht?
Es ist eine etwas andere Logik dahinter, als wir die bei Kali haben, wo wir tatsächlich die Umsätze abbilden. Wir bilden hier das ab, was letzten Endes tut die Gesellschaft doch ganz wesentlich im Dollar-Raum. Die wesentlichen Umsätze, Auftragssatz ist ja immer noch und wird auch auf Sicht der größte Absatz Kanal sein, das größte Umsatzgeschäft sein, ist in US-Dollar in der Nordamerika über die ISCO. Die Frachten, die wir in der Welt auch nach Nordamerika, aber auch in Südamerika zu bezahlen haben, laufen in Dollar. Insofern ist also der Teil, der nicht Dollar ist, innerhalb der SBL-Gruppe relativ gering. Insofern ist der Dollar-Umsatz, weiß ich nicht, würde man sagen, 300 Millionen Dollar werden wir sicherlich dann haben, in Dollar. Insofern ist das Bild mit den 55 Millionen etwas anderer Ansatz, als wir die in Kali fahren. Wir sichern im Grunde genommen die Geldmittel, die zum Transfer aus dem Dollarraum in den Euroraum bestimmt sind. Und wenn wir das in dieser Bandbreitenoptionslogik machen, mit einem Umtauschkurs, wie wir Ihnen den ja auf dem Chart vorgestellt haben, der auch wiederum so 10 bis 12 bis 13 Cent besser ist als der gegenwärtig laufende Kassakurs oder Spotkurs, dann kriegen wir im Grunde genommen mehr aus dem Dollar in den Euroraum, als wir bekommen würden, wenn wir es nicht machen würden. Insofern ist das eine ergebnissichernde und nicht prima vista eine Umsatz- und erst in der Folge ergebnissichernde Maßnahme.
Dann zweiter Themenkomplex, Potash. Sie hatten es ja angetönt, dass dort die Uralkali sich stark machen will für Preiserhöhungen. Gut, das kann man verstehen, wenn ich 20% meines Volumens verliere, dass ich dann wenigstens 10% Preiserhöhungen haben will. Das lässt sich nachzuvollziehen. Aber wenn ich mir die anderen Spieler auf dem Markt anschaue, Sie sagten es ja selber, die meisten laufen Oberkante, Unterlippe bezüglich Kapazitätsauslastung, bis auf, denke ich mal, die Potash Corporation in Kanada, die ja von sich selbst zumindest behauptet hat, sie könnte relativ zeitnah 1 Million Tonnen Kapazitäten für den Weltmarkt wieder freimachen. Ist das aus Ihrer Sicht ein realistisches Szenario? Und falls ja, über welchen Zeitraum würden wir denn da sprechen? Und in dem Zusammenhang vielleicht noch die Frage, die Preise Uralkali, die da verhandelt werden sollen, das sind meines Wissens ja die Overseas-Preise. Was hätte denn das aus Ihrer Sicht, die Sie ja 70% Ihres Umsatzes in Europa haben, was hätte denn das für einen Einfluss auf die europäischen Preise? Und könnten Sie davon dann auch wirklich von Anfang an profitieren oder haben Sie einen Teil Ihrer Absätze nach Europa schon eingeloggt für 2007 auf der Preisseite? Dankeschön.
Also letztlich ist es die Frage, herrscht Knappheit im Kalimarkt oder gibt es jemanden wie die PCS, die diese Knappheit beheben kann? Ich sage in der Tendenz, könnte PCS das beheben, aber PCS hat im letzten Jahr, wenn Sie wollen, auch über die Canpotex mitgekämpft, um die 40 Dollar zu erhöhen und haben dann 25 Dollar bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß, dass bei PCS zurzeit investiert wird, mehrere 100 Millionen Dollar werden eingesetzt, um angeblich 1 Million Tonnen demnächst mehr zu haben. Aber das ist noch nicht umgesetzt, soweit ich das weiß, und wird auch frühestens, glaube ich, Mitte, Ende nächsten Jahres erst umgesetzt sein. Und insofern glaube ich nicht, dass dort von dritter Seite zusätzliche Mengen ad hoc in den Markt hineingedrückt werden können. Und auch über die Lagerbestände. Die Lagerbestände werden weg sein, die werden verbraucht sein, weil die entsprechenden Mengen, die nicht gekauft worden sind, auch nicht produziert worden sind. Das habe ich vorhin schon ausgeführt. Und wir sind nicht der Preisführer. Und wenn jetzt Uralkali, und Uralkali heißt ja gleichzeitig auch Weißrussland. Uralkali arbeitet in einer Vertriebsgemeinschaft mit den Weißrussen zusammen, die Belarusian Potash Company, PBC oder Potash Company, BPC, Belarusian Potash Company. Die Sylvinit ist alleine und macht dort ihr Geschäft und die Canpotex verfolgt natürlich diese Dinge. Die haben ja alle kanadischen Wettbewerber unter einem Dach. Also wenn die Uralkali das sagt, dann kann ich mir vorstellen, dann sind auch andere bereit, hier zu folgen und wir werden dem dann auch folgen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß natürlich, dass Europa ein etwas anderes Marktgebiet ist, aber wir werden sicherlich auch in Europa davon profitieren, wenn wir einen positiven Preistrend haben, zumal der europäische Markt sowieso aus verschiedenen Gründen, die ich hier schon erläutert habe, etwas hinter dem internationalen Preisniveau noch hinterherhinkt. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich bin dann optimistisch, wenn das wirklich seriös jetzt eingefordert wird, dass das positive Konsequenzen auch für das europäische Marktgebiet haben wird.
Nur noch mal ganz kurz die Nachfrage. Haben Sie einen Teil Ihrer Mengen schon preislich mit Verträgen im Markt kontraktiert?
Nein.
Noch nicht.
Nein, okay. Das läuft alles bis zum Jahresende. Wir haben in Indien, das ist die einzige Ausnahme, da läuft das Düngejahr bis zum Ende des April. Aber nach Indien verkaufen wir zurzeit 100-200.000 Tonnen. Das ist nichts, ja. Und da verkaufen wir zu deutlich besseren Ziffpreisen, als wir sie zum Teil jetzt hier in Europa haben. Also das ist wiederum, Indien ist ein sehr guter Markt geworden. Dort haben wir zurzeit 225 Dollar Ziff. Das ist also mit ein Spitzenpreis im internationalen Kali-Geschäft. Ich glaube, das war's. Meine Damen und Herren, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse, dass Sie heute wieder so zahlreich auch zu uns gekommen sind. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit unseren Vorträgen und auch in der Diskussion die Erhellungen vermitteln können, die Sie brauchen, damit Sie gute Entscheidungen treffen können. Und ich wünsche Ihnen dazu alles Gute. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen und zu dem Essen möchten wir Sie herzlich, glaube ich, dort draußen einladen und dann können wir ja das ein oder andere noch weiter vertiefen. Herzlichen Dank nochmal.